Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das ist eine gute Idee, Melanie. Wir machen heute den Podcast. Herzlich willkommen, liebe Jäckinnen und Jäcken. Wir sind hier heute bei der Aufzeichnung für den Mickey 17 und wir machen heute Podcast im Kölsche Dialekt. Das ist immer super für mich, wie jemand, der aus Flensburg kommt, das in dem Dialekt zu machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in Kalli-Kalmund rutsche. Ja, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Wir sind heute zu dritt. Wir haben Valentin, Melanie und mich dabei und wir reden heute ein bisschen über den neuen Bonjour Ho-Film, Mickey 17, der ja ein bisschen auf sich warten ließ nach diversen Verschiebungen. Und wir machen es wie immer, wir sind so spoilerfrei wie möglich. Wenn wir irgendwann merken, wir driften in Spoilergefilde ab, dann werden wir euch eine kurze Warnung geben. Aber ansonsten werden wir es, wie gesagt, so spoilerfrei wie möglich halten. Vorab immer einmal die Frage, Ladies first, Melanie, wie sieht's bei dir aus mit der Filmografie von Bong Joon-ho? Bist du da ein bisschen drin oder kennst du so wie ich eigentlich nur so 3-4 Filme, vor allen Dingen natürlich Parasite? Wie sieht das aus bei dir und wie stehst du zu Bong Joon-ho?
Oh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie viele Filme er insgesamt hat. Weil er hat, glaube ich, auch ein paar Kurzfilme, oder?
Mhm, es sind auch gar nicht, also seine Filmografie ist jetzt gar nicht so ausschöpfend, aber es sind ein paar dabei. Ich glaube, es sind auch wirklich nur 6 oder 7. Hast du recht.
Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich die wichtigsten geguckt, aber das kann jetzt natürlich jeder selbst beurteilen. Also ich habe jetzt letztens sogar extra zur Vorbereitung auf diesen Film so seine wichtigsten Titel alle nochmal geschaut. Also ich kannte natürlich auch mal Parasite. Aber habe jetzt auch nochmal Snowpiercer nachgeholt, habe dann jetzt auch Okja gesehen, habe, was war denn da noch, hier, The Host und auch jetzt zuletzt Memories of Murder und habe dann auch nochmal Parasite rewatched, weil Parasite habe ich natürlich mehrmals gesehen. Und ja, ich muss sagen, ich bin großer Fan von ihm. Also ich finde ihn wirklich toll. Ich liebe auch was, also ich liebe A, sein Auge. Ach, Mother habe ich auch gesehen. Den vergesse ich immer. Den habe ich auch gesehen. Ja, ich liebe sein Auge. Ich finde, er hat ein ganz, ganz tolles Auge. Ich finde, er hat auch, er arbeitet sehr, sehr viel mit Bildsprache und auch in seiner Bildsprache so diese Gesellschaftskritik zu verpacken. Vor allem in Parasite hat er das richtig, richtig toll gemacht. Mhm. Und ich bin ein wirklich großer Fan von ihm. Ich finde es halt einfach klasse. Ne? Wir haben hier einen koreanischen Regisseur, der halt auch wirklich Filme gemacht hat in Korea mit sehr vielen koreanischen Schauspielern, sehr vielen bekannten koreanischen Schauspielern. Er hat ja auch ganz, ganz oft immer diesen einen Schauspieler mit dabei. Ja. Ich habe jetzt leider seinen Namen gar nicht rausgesucht. Aber ja, dann hat er natürlich auch wie Okja und auch wie Snowpiercer und jetzt auch eben wie Mickey 17 halt auch seine Filme, die er so mit... Ich weiß nicht, ob er die auch in Amerika gedreht hat, aber dann halt eben auch mit einem amerikanischen Cast. Also ja, ich glaube, ich mag sogar tendenziell mehr seine koreanischen Filme, also wirklich mit einem koreanischen Cast, aber da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube tendenziell schon eher so.
Mhm. Ja. Meinst du diesen Song Kang Ho, also der auch in Parasite da den Vater spielt?
Ja. Ja, der spielt in wirklich, wirklich vielen, also ich glaube, der spielt in fast jedem Film von ihm mit sogar. Ich glaube, es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen.
Das kann tatsächlich gut sein. Ich kenne nicht alles von Bong Joon-ho, aber ich lasse erstmal Valentin zu Wort kommen. Wie sieht's bei dir aus? Wahrscheinlich auch Parasite damals gesehen im Kino oder zu Hause? Oder wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich sag erstmal nochmal Hallo von meiner Seite aus und freue mich wirklich sehr, heute erst das dritte Mal beim Telestammtisch dabei zu sein. Eines von einmal, was jetzt hoffentlich nicht das letzte Mal bleiben wird. Und zu Bong Joon-ho habe ich wirklich doch eine ganz, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber eine ganz gute Beziehung, so was seine Filme angeht, würde ich schon sagen. Ich habe von ihm gesehen auch Parasite natürlich und da muss ich sagen, bei meinem Letterboxd-Account oder überhaupt bei Letterboxd gibt es ja die Möglichkeit, 4 Lieblingsfilme auszuwählen. Und da sind bei mir die ersten 3 Plätze unumstößlich in Stein gemeißelt. Das wären da The Green Mile, Scarface, stellvertretend für die gesamte Herr der Ringe Trilogie, Die Rückkehr des Königs. Und bei Platz 4 habe ich mich immer so ein bisschen oder dann eben eine Weile gefragt, ja, was könntest du denn da hinpacken? Was könnte dein Lieblingsfilm Nummer 4 sein? Und Parasite ist es dann bei mir dort tatsächlich dann geworden. ich finde den nahezu fehlerlos. Wie der Witz und Spannung so mühelos miteinander verknüpft, das wahnsinnig toll gefilmt, super gut geschauspielert von jedem Einzelnen. Ich habe mir den Film bestimmt schon 5-6 Mal angesehen und finde ihn immer noch großartig. In Vorbereitung zu Mickey 17 habe ich mir dann noch ein paar andere Filme von ihm angesehen, die ich vorher noch nicht kannte. Namentlich dann auch eben Okja und ja, was hattest du da gerade vorhin noch erwähnt, Melanie?
The Howl's Memories of Murder hattest du gesehen?
Ja, das ist schon eine ganze Weile her und den fand ich ganz gut. Ich glaube, den finden manche... Mother, genau, richtig. Den fand ich auch wirklich ziemlich gut. Also, alles in allem, Bong Joon-ho, an den habe ich jetzt schon nicht die niedrigsten Erwartungen auch geknüpft für Mickey 17.
Ja, ich glaube, gerade wenn man Parasite als Maßstab nimmt, ist das schon eine hohe Messlatte, die man da anlegt. Ich selber habe jetzt aus der Filmografie selektiv geguckt. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich The Host mal gesehen habe. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Bin ja auch schon etwas älter und betagter. Und natürlich kenne ich wie wir alle Snowpiercer und Parasite, vermutlich zumindest, und finde auch Parasite von der Visualität her sehr schön gelungen und aber auch inhaltlich sehr interessant. Und ja, so ist so ein bisschen das Problemchen natürlich, dass jetzt nach Parasite, der Nachfolger von solchen Oscar-prämierten Regisseuren, dann auch sehr, sehr heiß erwartet und ersehnt wird. Und ja, dann müssten wir so ein bisschen bei der Vorankündigung schon stutzig werden, weil das ist ein großer Studiofilm geworden von Warner Brothers, gemeinsam dann mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, der bei Warner momentan irgendwie so der Allzweck-Dude ist. Der darf also Batman machen, der darf bei Tenet mitspielen, der ist also wirklich so eine Art Allzweckwaffe geworden. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie steht ihr denn zu Robert Pattinson? Vielleicht diesmal Valentin zuerst. Bist du jetzt ähnlich wie ich jemand, der tatsächlich damals auch mit Harry Potter Teil 4 und Twilight bei ihm eingestiegen ist und der so nachempfinden konnte, wie so diese Emanzipation auf der Leinwand von Robert Pattinson vonstatten ging? Und wenn das so war, wie sieht's bei dir aus? Wie findest du ihn, wenn du ihn jetzt auf der Leinwand siehst in seinen aktuellen Werken?
Ja, ich fürchte, fast so ist es bei mir auch gewesen, dass ich ihn in Harry Potter 4 jetzt gar nicht wirklich so richtig wahrgenommen habe. Das ist ja nun in dem Film zumindest jetzt keine so komplexe Rolle. Und ich habe tatsächlich auch alle 5 Twilight-Filme gesehen in der Corona-Pandemie, als
mein Beileid.
Ich dachte, ja, das kannst du auch laut sagen, weil reden wir nicht so viel drüber. Robert Pattinson hat da auf mich zumindest nicht so einen super tollen Eindruck hinterlassen. Dann habe ich aber von ihm gesehen Tenet damals von Christopher Nolan. Da habe ich schon mal gesehen, okay, der kann auch anders, der kann ernsthaft und wirklich verschiedene Emotionen gut darstellen, auch in einem sehr abstrakten, ungewöhnlichen, kaum zu fassenden Setting. Christopher Nolan hat da ja mit Zeitreisen experimentiert damals in einem, wie ich finde, ja, an manchen Stellen doch etwas sehr schwer zu fassenden Film. Dann habe ich noch gesehen The Lighthouse, also der Leuchtturm von Robert Eggers, mit ihm und Willem Dafoe, wie sie da in einem einsamen Leuchtturm gefangen sind, auf einer einsamen Insel auch, und nicht weg können, weil der Sturm tobt und das Meer das nicht möglich macht. Und sehr interessanter Film, wunderschön gefilmt, also im Stile der frühen Filme einfach, ja, der 20er, 30er Jahre im Schwarz-Weiß komplett und ein sehr, beinahe schon psychedelischer Film, der wirklich sehr unter die Haut geht. Und da ist er mir wirklich richtig, richtig positiv aufgefallen. Und natürlich The Batman. Als das angekündigt wurde, dass Robert Pattinson dann ja in die Fußstapfen tritt von, jetzt fällt mir auch hier der Name mal wieder nicht ein. Mein Gott.
Gibt ja so viele. Michael Keaton, Ben Affleck, George Clooney, also Wildcard war einer besser als der andere.
Ich meine jetzt gerade Christopher Nolans Batman. Mein Gott, wieso viel?
Du meinst Christian Bale, okay, alles
klar. Ja, natürlich meine ich Christian Bale. Da waren ja einige so ein bisschen, kann er das denn? Er ist doch auch noch so jung, und viele kannten ihn dann ja auch, glaube ich, nur aus Twilight. Mir hat er aber in The Batman auch sehr gut gefallen als eben Batman / Bruce Wayne. Da hat er diese düstere, Emotionslosigkeit, diese leichte Depression irgendwie, diese leicht depressive Natur von einem Batman, der ja gerne allen helfen möchte, aber das irgendwie nicht so richtig kann nach außen hin, der mit seinen eigenen Dämonen zu hadern hat. Also mir hat der Film super gut gefallen und Robert Pattinson war da für mich auch klasse, keine Frage.
Okay, und wie sieht's bei dir aus, Melanie? Bist du jetzt eher Team Edward bei Robert Pattinson oder eher Team alles, was nach Twilight kommt?
Also da Robert Pattinson seine Rolle in Twilight auch absolut hasst und dass er immer wieder gerne erwähnt, wie sehr er diese Filme hasst.
Wie kommt's nur? Naja.
Ich glaube, also ich weiß nicht, was da mit den Schauspielern passiert ist. Ich glaube, es lag wirklich nicht an den Schauspielern, sondern wirklich an dem Drehbuch, irgendwie an den Regieanweisungen, weil wir gucken uns jetzt diese Schauspieler an oder vielleicht auch die Erfahrung, ich weiß nicht. Und das ist ja wirklich ein meilenweiter Unterschied, was wir da zu sehen bekommen jetzt von diesen Schauspielern, die damals da waren. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn das erste Mal wieder seit langer Zeit in Tenet gesehen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe jetzt nämlich gerade hier seine Filmografie mal geöffnet und ich habe auch noch gesehen mit ihm The King. Da spielt er ja auch eine Nebenrolle und auch dieser The Devil All the Time, das war auch so ein Netflix-Film, den fand ich zwar jetzt nicht besonders gut, aber da hat er auch eine sehr interessante Rolle gespielt. Also der hat da doch so, also der hat doch schon seit Twilight und Harry Potter sehr, sehr viel herumexperimentiert. Auch ich habe leider The Lighthouse nicht geguckt, den muss ich unbedingt noch sehen, aber ich weiß, dass das auch unbedingt ein sehr abgefahrener Film ist. Deshalb, der hat wirklich sehr, sehr viel rumexperimentiert und da muss ich echt sagen, das finde ich immer richtig toll, wenn ich sehe, dass Schauspieler sowas machen und einfach mal so ein bisschen an ihre Grenzen gehen und so verschiedene Erfahrungen auch mit verschiedenen Regisseuren sammeln. Deshalb, habe ich ihn wieder in Tenet gesehen und muss sagen, so ab da doch hat er doch einen recht positiven Eindruck. Also ich war, glaube ich, immer wieder von Neuem positiv überrascht über ihn und dann immer wieder erstaunt. Und ja, natürlich Tenet hat er mir gut gefallen, jetzt The Batman hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt, also wo ich gehört habe, dass er in Mickey 17 mitspielt, da war ich doch schon sehr aufgeregt, positiv aufgeregt.
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ich bin so irgendwie ein bisschen weniger euphorisch als ihr. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt Emo-Batman ihm vorwerfe, vor allem Emo-Bruce Wayne. Damit kann ich nicht so ganz viel anfangen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Sondern für mich ist das tatsächlich jemand, der sich sehr viel ausprobiert hat, der erstmal sehr viel wenig Genre sich hat aneignen wollen, sondern mit vielen großen Regisseuren auch gearbeitet hat, mit Cronenberg unter anderem. Und der sich wirklich erstmal ein bisschen emanzipieren musste von dieser ja doch sehr einnehmenden Twilight-Saga, die ihn dann ja auch über 5 Teile begleitet hat. Insofern fand ich es spannend zu sehen, was so in den letzten 4 bis 5 Jahren mit ihm passiert ist. Und man merkt so, oder es scheint ja so zu sein, dass er irgendwie mit Warner Brothers so eine Art Vertrag hat, so wie ihn früher Tom Cruise bei Paramount hatte, der also wirklich seine Projekte vorrangig für Paramount herausgebracht hat, so dass jetzt also bei Warner, wenn irgendwas Großes aufs Tableau kommt, meistens Robert Pattinson ihr Go-To-Guy ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr großer Fan von seiner Performance in Tenet. Ich finde, wie gesagt, sein Batman ist okay. Sein Bruce Wayne finde ich nicht so stark. Dementsprechend war ich aber aufgrund seiner doch vorhandenen Wandlungsfähigkeit gespannt, was er denn jetzt in Mickey 17 auf die Leinwand bringt und hatte durchaus Bock auf seine Performance. Jetzt haben wir ja doch schon eine Weile auf diesen Film gewartet. Melanie, wie war denn das, nachdem so die Vorab-Erwartungen nach Trailern, nach der Ankündigung, wie sah das bei dir aus? Warst du voller Vorfreude auf Mickey 17, auch aufgrund von Bong Joon-ho? Oder hast du gesagt, wir warten mal ab, das ist irgendwie Sci-Fi, ist gar nicht so richtig meins?
Doch, also ich muss sagen, Mickey 17 ist der Film, auf den ich dieses Jahr am meisten gespannt war.
Oh, okay.
Also das war jetzt mein meist erwartetester Film dieses Jahr. Deshalb war die Vorfreude schon sehr groß. Ich habe Sebastian auch die ganze Zeit damit genervt, wann denn jetzt endlich dieser Pressetermin kommt. Wann kommt er denn endlich? Und jetzt war er dann letzte Woche endlich. Ja, aber ich kann auch immer warten. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er verschoben wurde. Also natürlich im ersten Moment ist man ein bisschen enttäuscht, wenn man dann hört, dass er verschoben wird. Aber ich kann da auch wirklich lange geduldig sein.
Wie war das bei dir, Valentin?
Ich habe glücklicherweise diese beinahe schmerzhafte Vorfreude gar nicht so wirklich verspürt, weil ich dann wohl relativ spät erst überhaupt auf den Film aufmerksam wurde und dann eben erfahren habe, okay, das ist der neue Film von Bong Joon-ho. Und Ich habe mir tatsächlich erst die Trailer zu Mickey 17 vor einer Dreiviertelstunde angesehen, um dann mal Revue passieren zu lassen, was denn nach außen an die Öffentlichkeit schon mal als Appetizer gehen sollte und was wir dann jetzt bekommen haben. Insofern hatte ich wirklich auch nicht viel Ahnung, was mich da erwarten wird von der Story, von den Schauspielern her. Ich war dann auch überrascht, zum Beispiel einen Mark Ruffalo da zu sehen. Wusste ich nicht. Und aber eigentlich durchaus positiv überrascht erstmal von der ganzen Prämisse, von dem Setting, von den Charakteren und den Schauspielern. Ja.
Ich habe lustigerweise ist ein bisschen der Treppenwitz geworden bei den beim anderen Projekt, bei dem ich beteiligt bin, bei filmtoast.de, dass wir in der Jahresvorschau immer ausführlich uns die Starttermine anschauen und wir haben den, glaube ich, in den letzten 2 oder sogar 3 Jahren immer in der jeweiligen Liste gehabt, weil wir einfach irgendwann dachten so, also jetzt müssen wir ihn immer draufnehmen, er wird ja dann doch irgendwann mal erscheinen und ich habe tatsächlich ganz früh ein Produktionsbild gesehen von Robert Pattinson in dieser Klon-Kopie-Maschine und hatte jetzt von der Erwartung her eher so Hard-Sci-Fi erwartet. Also dass das jetzt keine doch eher lockere Science-Fiction, grotesk oder Komödie wird, sondern eher etwas ernsthafteren Zugang erwartet. Aber auch, und das ist etwas, was ich dann auch gleich mit abfrühstücke, ich kannte und kenne auch nach wie vor selber nicht die Romanvorlage Mickey 7. Ich weiß von unserem treuen Zuhörer Finn, den ich ab und zu ja auch dann in Hamburg selber treffe, dass der das Buch gelesen hat vorher und da die ein oder andere Freiheit sich doch genommen wurde im Drehbuch. Aber ich hatte wirklich andere Erwartungen. Ich hatte dann, als ich die ersten Trailer sah, das Gefühl, oh, das geht also in eine ganz andere Richtung, als ich das jetzt erwartet hätte. Nämlich aus so einer wirklich ernsthaften Science-Fiction-Geschichte war das mir dann schon klar, dass das jetzt eher in das Alberne, ein bisschen Groteske und satirisch-komödiantische geht. Und war dann noch gespannt, aber jetzt nicht mehr so heiß, wie es vielleicht mal vorher war. Das tat dem Film am Ende, muss ich auch schon mal vorher sagen, gar nicht so schlecht. Das war vielleicht gar nicht verkehrt, um vorab schon mal klar zu machen, der große Burner wird das jetzt hier nicht, was so Science-Fiction à la Dune oder so angeht. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen.
Das kann ich aber verstehen, weil, also ich hatte das Bild auch gesehen und ich habe auch die, also ich hatte auch wirklich mich gefragt, wo, in welche Richtung der Film gehen wird. Also das kann ich total nachvollziehen, weil wenn man einfach dieses eine, diesen einen Shot sieht, ne, das ist schon, also da denkt man irgendwie wirklich an so ein bisschen auch was Tiefgründiges. Also kann ich voll nachvollziehen, dass du das gedacht hast.
Ja, hatte so leichte Philip K. Dick Total Recall Vibes, wobei Total Recall ja auch dann am Ende immer sehr humoristisch, satirisch ist, so wie es bei Paul Verhoeven immer der Fall ist. Nur hatte ich wirklich gedacht, so jetzt ist eine ernsthafte Romanverfilmung und Bong Joon-ho hat da so seinen Kapitalismus, gesellschaftskritischen Ansatz mit dabei und dann gucken wir mal, was er damit anstellt. Ja, Little Did I Know war halt ganz anders, beziehungsweise doch etwas anders, als ich es dann gedacht habe, aber das war, muss man ja sagen, das finde ich gut, da spielen die Trailer mit sehr offenen Karten. Also das ist ja sonst auch nicht mehr immer der Fall, dass man jetzt versucht, irgendwie das Genre zu verschleiern. Stichwort Musical. Das macht ja, oder hat das Marketing nicht gemacht. Das fand ich dann schon mal ganz, ganz löblich.
Ich kann vielleicht Ich kann vielleicht sagen, dass ich die Romanvorlage Mickey 7 auch nicht gelesen habe. Was ich aber wohl gelesen habe, ist hier dieses Buch. Man sieht es überhaupt nicht so richtig in der Spiegelung von meinem Licht. Der Klon von Jens Lubadé, ein deutscher Sci-Fi-Roman, der sich auf sehr ähnliche, auf ähnliche Überlegungen anstellt, was das allgemeine Thema Klon angeht. Die Prämisse ist eine ganz andere. Es geht darum, dass eine deutsche Neonazi-Partei versucht, Adolf Hitler zu klonen. Aber der Roman stellt durchaus auch Überlegungen an, die in eine ähnliche Richtung gehen und die, wie ich finde, nochmal interessanter und tiefgehender sind. Es kommen dann auch so moralische Fragen auf, die Mickey 17, würde ich sagen, ein bisschen vernachlässigt als Film. Wie das zum Beispiel ist, wenn ein Klon gar nicht weiß, dass er ein Klon ist und sein Leben lang denkt, er wäre ein ganz normaler Mensch und wurde auf normalem Wege geboren und nicht im Labor erschaffen. So, was macht das mit einem menschlichen Wesen im Inneren? Und was ich ganz interessant fand, im Anhang von diesem Buch jetzt, was nun mit dem Film nichts zu tun hat, aber im Anhang von diesem Buch sind ein paar schöne Fun Facts zum Thema Klonen, die alle wahr sind. Kann ich vielleicht mal kurz sagen. So wurde zum Beispiel im Jahre 2013 erstmalig zwar kein Mensch geklont, aber doch zumindest erstmalig ein menschlicher Embryo wurde geklont aus Hautzellen. Die wurden dann allerdings nicht dazu geschaffen, um ein Klonbaby zu erschaffen, sondern einfach nur, um embryonale Stammzellen zu gewinnen. Und es scheint wohl auch so, dass es bei manchen Spezies einfacher ist, sie zu klonen, als bei anderen. So gehören zum Beispiel Hunde und Affen zu den eher schwierigeren. Bei Hunden gelang es erstmals im Jahr 2005 und bei Affen erst im Jahr 2017. Und vielleicht noch zum Schluss, nun, wo ja auch Bong Joon-ho aus Südkorea stammt, der südkoreanische Wissenschaftler, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Hwang Woo-suk, war der Erste, der erfolgreich einen Hund geklont hat und hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Man kann dort bei ihm seinen Hund für nur schlappe $100.000 von ihm klonen lassen. Und der Autor des Buches, Jens Lobardé, war auch dort und hat zwei deutsche Kunden mit ihrem geklonten Hund besucht. Das mal so als 2-3 Fun Facts zum Thema Klonen.
Da bin ich schon mal sehr begeistert. Also, liebe HörerInnen, das ist vorbildlich vorbereitet. Also, das Referat kann starten. Vielen Dank. Notizzettel raus und einmal mitschreiben. Das ist alles klausurrelevant, was hier folgt. Nur, dass ihr das wisst, das ist wirklich uns ein Anliegen. Das wird abgefragt und nein, setz dich bitte still hin. Danke. So, jetzt müssen wir natürlich noch mal erstmal ans Eingemachte gehen. Natürlich, wir sagten es schon so spoilerfrei wie möglich. Worum geht's jetzt eigentlich konkret in Mickey 17? Valentin, könntest du einmal zusammenfassen, worum es in Mickey 17 geht? Wie gesagt, denk dran, bitte so spoilerfrei wie möglich.
Ja, sehr gerne. In einer nicht näher definierten oder zeitlich eingegrenzten Zukunft geht's der guten alten Erde schon nicht mehr ganz so gut. Und es werden nach und nach immer mehr Raumschiffe ins All entsandt, um ferne Planeten zu besiedeln. Und auf einem dieser Raumschiffe befindet sich nun Mickey Barnes. Nachdem er auf der Erde in ein paar zwielichtige Geschäfte verwickelt war, möchte er jetzt so schnell wie möglich einfach nur weg von seinem Heimatplaneten und schließt dazu auch einen Vertrag ab, um das ganze Verfahren so ein bisschen zu beschleunigen. Er meldet sich dann also als Expendable an. Und ein Expendable, das ist eben ein Klon. Beziehungsweise von einem Expendable werden dann nach und nach immer mehr Klone erschaffen, sobald das Original stirbt. Und so beginnt es halt, dass Mickey 1 auf einem ziemlich unwirtlichen Eisplaneten den mal untersuchen soll, ob es da irgendwelche tödlichen Viren gibt und so weiter und so fort. Und nach und nach werden halt immer neue Mickeys hergestellt, bis es dann eben zum zum titelgebenden Mickey 17 kommt. Das Problem ist dann nur, als Mickey 17 dann auf seine neueste und sehr wahrscheinlich tödliche Mission geschickt wird, stirbt er gar nicht, sondern er wird von Kreaturen, Außerirdischen, man weiß es nicht so ganz genau, nicht getötet, sondern nur an die Oberfläche wieder verbracht. Und als er dann auf sein Raumschiff zurückkehrt, muss er feststellen, oh Scheiße, Mickey 18 wurde schon erschaffen. Und jetzt gibt es Mickey 17 und Mickey 18. Und wie das nun zu lösen ist, was für kleine Verschwörungen und Konflikte da dann auf dem Raumschiff entstehen, das wird sich dann alles im Verlauf des Filmes noch zeigen.
Vielen lieben Dank. Dann wollen wir ein bisschen ins Eingemachte gehen und uns ein bisschen um einzelne Schwerpunkte dieses Films kümmern. Ich würde jetzt an eurer Stelle oder an unserer Stelle einmal erstmal starten mit den Schwerpunkten, die wir inhaltlicher Natur haben. Es geht ja hier einerseits ein bisschen ums Klonen, dann ist eine gewisse Kapitalismuskritik dabei. Die ist jetzt bei Bong Joon-ho ähnlich wie auch bei Parasite jetzt doch von der Subtilität her eher etwas holzhammermäßig, muss ich zumindest sagen. Melanie, wie ging es dir bei dieser doch ja sehr offensichtlichen Kapitalismuskritik von Bong Joon-ho? Hat die für dich funktioniert?
Ich muss sagen, tatsächlich, die hat hier auch weniger, also ich finde, ich weiß nicht, ich finde in Parasite ist das besser gelungen. Ich finde, in Parasite hatte er ein ganz, ganz feines Fingerspitzengefühl, diese Kapitalismuskritik auch mit so kleinen Dingen rüberzubringen. Auch mit so ganz, ganz kleinen Dinge, die er zum Beispiel gezeigt hat oder einfach so Szenen oder etwas, was so ganz beiläufig im Hintergrund zu sehen war. Und hier, finde ich, war es halt doch ein bisschen mehr on the nose, wenn wir jetzt einen englischen Begriff mal benutzen wollen. Ja, das fand ich ein bisschen, also fand ich auch ein bisschen verwunderlich, dass es halt, ich denke mal, weil hier nochmal der Satire-Aspekt deutlicher im Vordergrund steht, hat mich aber tatsächlich überrascht, wie, ja, und auch wie es doch recht plakativ durch die Figuren auch dargestellt wird. Also da muss man jetzt nicht groß tiefgründig nachdenken letztendlich, was der Film dir jetzt sagen will, so, ja.
Ja, also tiefgründig ist er tatsächlich, finde ich, an der Stelle auch gar nicht, sondern er hat natürlich aufgrund einer, sagen wir es mal so, relativ simpel gehaltenen Hauptfigur, die schon eher einfach gestrickt erscheint, macht er sich das natürlich auch sehr leicht, so einen, ja, ich will jetzt nicht sagen Einfallspinsel, aber so eine Figur wie Mickey, die jetzt nicht die hellste Leuchte, endlich die hellste Kerze am Baum ist, die dann tatsächlich so ein bisschen uns ja so durch diese Naivität und Unbefangenheit auch sehr geschickt in diese Welt einführen kann, weil man einfach so unbedarft manche Dinge tut. Und das tut Mickey ja auch über ganz weite Stellen. Und ich muss auch sagen, ich fand jetzt die kritischen Aspekte, diese Grotesk, die hat am Anfang relativ gut sogar für mich funktioniert und hatte auch ein gutes Tempo. So im Laufe der Laufzeit, die ja auch mit einer Stunde, mit 2 Stunden 17 durchaus stattlich hier ist, wie ich finde, hat sich das für mich etwas gezogen, sodass ich am Ende doch sagen muss, so der richtige letzte Kick, der hat bei Mickey 17 auch mich nicht erreicht und ich konnte nicht ganz quasi mitviben und dennoch hatte ich über weite Strecken doch eine richtig gute Zeit im Kino, weil es mir diverse Aspekte gab, die mir das sehr, sehr lustig und sehr, 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 sehr freudvoll gemacht haben. Valentin, wie ging es dir mit diesen Ansätzen zur Kapitalismuskritik, mit dem Anteil der Satire und der Grotesk? Wie war es bei dir?
Ich fürchte, ich kann da einfach nicht anders, als euch fast 1:1 nach dem Mund zu reden. Denn ich muss sagen, ich habe bewusst darauf verzichtet, dann auch mir Parasite nochmal als Vorbereitung anzusehen auf den Film, weil ich mir dann auch dachte, ja, vielleicht werden dann die Erwartungen einfach zu hoch. Ich konnte aber während des Schauens auch die ganze Zeit nicht anders, als seinen letzten Film immer noch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben und mir dann eben auch genau das zu denken, Melanie, was du gesagt hast, dass das in Parasite wesentlich subtiler und feinfühliger alles nochmal inszeniert wurde. Hier drehen insbesondere zwei Figuren so sehr auf, also ich kann ja mal den einfach sagen, das sind Mark Ruffalo und Toni Collette, die drehen so auf, gerade dann, ich finde, Mark Ruffalo funktioniert sogar irgendwie so noch, weil er so überzeichnet ist und da möchte ich an der Stelle mal kurz den Kollegen Dom grüßen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, er hat mir erklärt, an wen er mich eigentlich doch dann erinnert hat. Ja, es ist eine Trump-Anleihe, muss man einfach sagen. Mark Ruffalo spielt in dem Film eine Trump-Parodie fast schon. In einer Szene wird das dann auch nochmal, wird dem Ganzen dann auch nochmal eine spezielle Bedeutung gegeben. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber ich fand auch Toni Collette, nur mal so viel gesagt, sie reitet da die ganze Zeit auf ihren super tollen Soßen rum, was dann zum Schluss auch nochmal eine Bedeutung kriegen soll, die dann eben in Richtung Kapitalismuskritik und Ausbeutung von schwächeren Wesen sehr holzhammermäßig daherkommt, dass ich mir dachte, boah, also das hätte man wirklich ein bisschen subtiler und geschickter, raffinierter erzählen können. Bei Parasite zum Beispiel, da reichen ja so einfache Sachen wie, dass die ganze Familie dort gleich riecht. Ja, und wohl immer nur die gleiche Seife, jeder die gleiche Seife benutzt. Und dass daran dann festgemacht wird, okay, das ist eine ganz andere soziale Klasse und guck mal, wie die sich anhand von sowas Simplen schon unterscheiden. Und simpel ist dann auch ein Stichwort, was ich mir bei ein paar Szenen dachte, was jetzt in eine andere Richtung geht. Der gesamte Film setzt meiner Meinung nach auch viel mehr auf Unterhaltung als auf Spannung. Und das macht er sich dann in manchen Szenen für meinen Geschmack auch echt ein bisschen zu leicht, wenn dann immer mal wieder Leute reinkommen, den Raum betreten, die jetzt gerade gar nicht da sein sollten. Das ist natürlich ein Mittel, das wird gerne verwendet, auch in ganz klassischen Komödien, dass dann eben um die Handlung kurz zu unterbrechen, damit die halt sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln kann. Weil würden jetzt die Leute dort irgendwas machen und nicht unterbrochen werden, dann wäre der Film wahrscheinlich in 5 Minuten schon vorbei. Hier in Mickey 17 passiert das locker, ich weiß nicht, 2 bis 3, 4 Mal. Und das ist mir dann auch schon aufgefallen, wo ich dachte, das hätte man auch ein bisschen geschickter erzählen können.
Ich muss auch wirklich sagen, so was das Erzählerische angeht, hatte ich mir doch deutlich, also der alte Hotshots-Gag mal wieder, was liest du da, Topper? Große Erwartung und es ist gut, ich habe mir mehr erhofft, ich habe ihn schon mal hier an dieser Stelle gemacht. Ja, es ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, dass so das, was die Romanvorlage ausmacht und dann den Film tatsächlich auch sehr lenkt, ist halt dieser groteske Anteil, es wird sich über sehr viel Aktuelles halbwegs verschlüsselt lustig gemacht, aber so erzählerisch ist es dann tatsächlich nichts Neues und auch nichts Interessantes, finde ich, was da Bong Joon-ho liefert. Wäre gar nicht so schlimm, wenn dann Mark Ruffalo, der ja irgendwie auch Gefallen zu finden, gefunden scheint, oder denn zumindest macht er für mich den Eindruck, als scheint er Gefallen daran gefunden zu haben, immer so frei zu drehen. Also ich habe ihn jetzt in den letzten 2 bzw. 3 Filmen gesehen, einer von Poor Things, und ich tue mir momentan so ein bisschen schwer, Mark Ruffalos Schauspiel zu bewerten, weil er immer so Knallchargen spielt. Und du hast es schon richtig gesagt, Valentin, das ist hier eine deutliche Parodie auf Donald Trump, der dann aber, ja, so ein bisschen der letzte Biss auch zu fehlen scheint. Und da kann aber weder der Film noch Mark Ruffalo was dafür, sondern das liegt dann tatsächlich ein bisschen an der Realität. Der Film wurde einfach von der Wiederwahl Trumps doch so ein bisschen, ja, auf dem Seitenstreifen überholt mit Tempo 250. Weil das alles natürlich bissig sein soll, aber jetzt die Realität eigentlich diese Groteskheit schon deutlich nochmal ins Größere steigern konnte. Also wie gesagt, erzählerisch Mickey 17 doch eher etwas schwach auf der Brust. Den Satireanteil fand ich teilweise recht gelungen, teilweise war er mir nicht spitz genug. Ja, und wie gesagt, so die Performance von Mark Ruffalo, also wer damit nicht klarkommt, wenn er hier wirklich eine verklausulierte Trump-Parodie sieht und der sich fragt, was macht er denn da gerade? Also eine Figur ist das nicht, das ist wirklich halt so eine Karikatur, die er da gibt. Melanie, gehst du damit? Wie war bei dir Mark Ruffalo?
Oh, ich fand es auch immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob ich das jetzt gerade noch mag oder ob es gerade ein bisschen too much ist. Also ich finde wirklich, ja, es ist eine Karikatur auf jeden Fall so. Und ich fand es auch echt, also ich fand es auch wieder hier ein bisschen sehr on the nose. Also ich fand es auch sehr offensichtlich, an wen das gewandt war. Das wird auch mit den Kostümen ausgedrückt von so ein paar Mega-Fans von diesem Typen da, also von Mark Ruffalos Figur da. Die haben so rote Caps dann auch auf. Also es ist eigentlich so, ne?
Extra heute die blaue angezogen. Damit es nicht so auffällt, dass ich auch.
Das spielt hier sehr gut. Ausgezeichnet.
Danke.
Also das war, ich weiß nicht, es sollte einfach so ein bisschen auch, also ich finde am Ende hin wurde es dann auch so ein bisschen, war es sogar ein bisschen weniger Trump, sondern ging mehr so in so eine typische faschistische Anführerrichtung. Mhm. Also einfach, was man so im klassischen Faschismus so für eine Führungsperson ganz oft hat, die halt so.
Ja, wenn ich da kurz einwerfen darf, so die letzten Bilder, ich habe ja vorhin schon kurz beschrieben, das Ganze spielt auch zu großen Teilen auf einem Eisplaneten. Und als ich das dann nochmal Revue habe passieren lassen, diese eisige Umgebung, mit dann eben dem Hintergedanken, mit dem von Dom mir eingepflanzten Hintergedanken, dass das doch wirklich eine Trump-Anleihe ist. Und wer in letzter Zeit mal so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat und gesehen hat, auf welches eisige Land Donald Trump in letzter Zeit mal geguckt hat, dann sieht man den Film auch nochmal mit ganz anderen Augen, möchte ich mal sagen.
Dann ist das ja eigentlich ein witziger Zufall, ne? Weil das konnten die ja eigentlich. Das ja, konnte man ja damals noch nicht
noch sehen, ob das so witzig wird, was er da vorhat. Aber ja.
Ja, das ist dann wieder der Aspekt, der vielleicht sogar das Timing dieses Films dann doch wieder ihm zugutekommt. Denn ich sagte ja schon, ich finde, der Biss geht ein bisschen verloren durch die Realität. Aber unter dem Gesichtspunkt, ich habe das tatsächlich eher so als Anleihe für das Imperium Schlick zurückgesehen. Ich hatte das Gefühl, dass auch Bong Joon-ho einfach sehr gerne Schnee mag, siehe auch Snowpiercer. Und deswegen so dieses Setting gewählt hat. Aber den Aspekt habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber das ist tatsächlich etwas, was man vielleicht auch nicht von der Hand weisen kann. Ich muss jetzt aber einmal auch eine Lanze brechen für Mickey 17. Gerade so in der ersten, ich sag mal so, das ist auch die erste Phase des Films, die man sehr in den Trailer da herausgestellt hat, wo immer wieder Figuren, unter anderem ja auch sein bester Freund, der heißt Timo, der kann ja keine schlechte Figur sein mit dem Namen.
Das kann unmöglich ein schlechter Mensch sein.
Der immer wieder auch fragt, Mensch, Mickey, wie ist das denn? Wie fühlt sich das an, wenn man stirbt? Und diese ganzen Aspekte, dieses, was ich eigentlich gedacht hätte, was vielleicht 2/3 des Films ausmachen würde, diese Etappen, bis wir dann diese Umkehr haben von Mickey 17 zu Mickey 18 oder Mickey 18, das hätte ich gedacht, schlachtet der Film vielleicht etwas länger aus. Und das macht der Film aber nicht, sondern der macht uns nach einer kurzen, knappen Einführung, macht er das in einem, wie ich da noch finde, recht ansprechenden Tempo, dass er wirklich so dieses ewige Kopieren und Klonen einmal durchmacht und da auch neben der Groteske auch wirklich lustige Szenen dabei hat, die auch durchaus im Kinosaal für Gelächter gesorgt haben. Das ist in der Presseführung manchmal gar nicht so leicht, muss man an der Stelle sagen. Das ist ja doch eher eine etwas steifere Veranstaltung. Deswegen, also, ich war bis zu einem gewissen Moment, und ich glaube, das war ein Moment, den wir aus Spoilergründen noch nicht sagen können, war ich sehr an Bord und habe das wirklich sehr genossen und fand den lustig. Ich fand das von der Machart eher ganz gut gemacht. Ich muss allerdings auch sagen, so was das Visuelle angeht, war es für mich auch dann eine Klasse unter Parasite. So, was die Bildgewalt und die Bildsprache angeht. Melanie, bist du auch bei mir, dass so zumindest ein erstes Drittel des Films doch schon ganz schön atemberaubendes Tempo hat, oder fandst du es auch schon da sehr träge, wie am Ende?
Nee, also ich finde auch ich stimme diesem Trägheitsaspekt am Ende zu, ich habe das auch empfunden. Mhm. Ich muss sagen, ich finde wirklich die ganze Klonprämisse und das ganze Thema rund ums Klon, das ist wirklich das Beste am Film mitunter. Also ich finde, das Thema ist wirklich richtig, richtig toll, das macht auch super viel Spaß. Bei uns wurde sogar doch relativ viel gelacht. Also ich hatte zumindest um mich rum wirklich ganz oft Leute, die auch so eine geile Lache hatten und die sich wirklich weggelacht haben, und ich gehörte auch dazu. Also ich fand es wirklich witzig. Also ich liebe die Klonprämisse. Ich finde, damit wird richtig toll gespielt. Auch eben, ich finde es toll, dass hier auch eben vorgestellt wird, wer waren denn seine früheren Klonversionen und wie sind die eigentlich dann auch umgekommen. Und da hat der Film, also ich finde, vom Humor her ist er wirklich, wirklich gut. Hat mir richtig gut gefallen.
Wie war es bei dir, Valentin?
Ich habe anfangs auch echt wirklich Spaß gehabt mit dieser ganzen Klonprämisse. Auch dieses Voice-Over, was die ganze Zeit von Robert Pattinson dann ja darüber gesprochen wird, habe ich jetzt schon an manchen Stellen gehört, dass das nicht so dem Film gut getan hätte. Ich fand das eigentlich wirklich cool. Das hatte die ganze Zeit so einen schönen, ironischen Touch. Den mochte ich, wie er da so seine eigenen Tode kommentiert. Ja, wie, unter welchen Konstellationen hat man das denn schon mal? Und so zwei witzige Momente, die ich auf jeden Fall vielleicht herausheben möchte, wo ich wirklich laut gelacht habe. Das war einmal, und das war zum Beispiel vielmehr so ein visueller Gag, wo wir ja vorhin gesagt hatten, dass hier Bong Joon-ho vielleicht nicht ganz so im Hintergrund mit Bildern arbeitet. Muss ich aber sagen, ich fand den Moment, wo Mark Ruffalos Butler selbst dann noch die Kamera auf Robert Pattinson richtet, als der da unter Schmerzen schreit und ich glaube, sich auch übergibt und so. Und der Butler hält immer noch die ganze Zeit die Kamera drauf, warum auch immer. Man weiß es, man erfährt es auch nicht so wirklich. Das fand ich super. Und dann gibt es zum Schluss noch eine Szene, die, ja, ich sag einfach nur C3. Das fand ich eine witzige Anspielung an das, was davor mal etabliert wurde in dem Film. Zu der Klonprämisse als solcher habe ich mich dann aber rückblickend nochmal zwei Fragen gefragt. Nämlich einmal, man sieht im gesamten Film nur Robert Pattinson, aka Mickey Barnes, als Expendable. Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum eigentlich? Warum gibt es auf diesem Schiff nicht noch viel mehr von diesen Expendables? Sie sind doch dann aus Sicht dieser Firma recht nützlich. Mickey Barnes erfüllt seinen Job ja dann auch ganze 17 Male ziemlich ordentlich. Und da habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich nur den? Darauf hat der Film, glaube ich, keine Antwort geliefert. Und dann habe ich mich auch nochmal gefragt, wozu behält er jetzt eigentlich seine Erinnerungen aus Sicht der Firma? Für die wäre es doch viel leichter und simpler und nützlicher, würden die dem jetzt jedes Mal aufs Neue wieder ihre Ideologie eintrichtern, sodass er gar nicht wirklich sich über die verschiedenen Körper entwickeln kann. Da habe ich mich gefragt, wozu haben diese eigentlich seine Erinnerungen dann noch sichergestellt, dass er sie behalten darf? Aber der Film macht jetzt auch nicht so ein riesen Worldbuilding daraus, das muss er auch gar nicht. Nur das ist mir dann schon so ein bisschen aufgefallen.
Also zu dem ersten Punkt, ich dachte, also für mich war das eigentlich am Anfang schon klar, das zeigt auch nochmal ganz gut so einen Character-Trait von ihm eigentlich. Niemand ist einfach so dumm und lässt sich darauf ein, weil es halt einfach, also ne, er hat ja nicht, deshalb kam ja auch am Anfang dieses so, sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen?
Ja,
haben Sie
denn
auch wirklich die Anleitung? Also ne, weil halt wirklich niemand so dumm ist und das machen will, weil es halt wirklich halt, also das steht wahrscheinlich, weil die brauchen ja dann auch die Zustimmung von den Leuten, dass sie das machen dürfen mit dir. Also ich glaube, das steht schon ganz gut. Das ist halt auch,
da haben schon, ne, im Büro von Mark Ruffalo dann die Korken geknallt, als er gehört hat, boah, da hat sich jetzt wieder endlich mal seit 10 Jahren einer beworben.
Das wirkte ja so, weil wirklich die Leute so überrascht davon waren, dass da wirklich jemand zustimmt. Und er hat ja eigentlich auch nicht mit gutem Wissen da zugestimmt, ne? Weil das zeigt ja wieder dieses, er wollte einfach nur richtig schnell weg und hat dann auch nicht groß, er denkt ja auch meistens nicht so groß im Voraus oder ist nicht wirklich sehr, ne? Das meinte Timo ja vorhin schon. Und zu dem zweiten Punkt finde ich, also ich würde es halt sehr nervig finden, der Person immer wieder zu erklären, was das hier ist, wer wir sind und sowas. Mhm. Also ich finde das auch wieder so ein praktischer Aspekt. Wurde wahrscheinlich auch halt eben in diesen Regeln halt festgelegt, dass er halt seine Erinnerung dann auch behält, einfach weil es halt nervig ist, immer wieder einer Person zu erzählen, wo wir hier gerade sind und was seine Aufgabe ist. So. Weil, ne, wenn er auch so verschiedene Aufgaben da halt machen muss, in den verschiedensten Ecken da, wäre es halt irgendwie nervig, ihn halt immer wieder unterweisen zu müssen.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Also, dass das tatsächlich ein bisschen effizienter sein könnte, dass er dann nicht jede Technik nochmal neu erlernen müsste. Jetzt haben wir alle schon ein bisschen über den Off-Kommentar, ein bisschen an Robert Pattinson herumgekratzt. Also, ich nehme es mal vorweg. Also, ich glaube, ohne Robert Pattinson fände ich den Film ultra langweilig, weil er wirklich nicht viel machen könnte, außer mir in sehr vielen Kulissen zeigen, was so eine Kolonisation eines fremden Planeten von einem Trump-Verschnitt machen würde. Ich finde, Robert Pattinson ist absoluter MVP in diesem Film, der eine ganz, ganz tolle Two-Man-Show hier liefert und ja, Humor, also wirklich sehr uneitlen Humor auch bringt, sich sehr, diesen tumpen Menschen sehr gut darstellt. Und ich hatte an Robert Pattinson wirklich meine wahre Freude und ähnlich wie es bei Timothy Chalamet war, bei dem ich dann bis Dune 2 brauchte, um auf den Hype-Train so ein bisschen aufzuspringen, ist es bei Robert Pattinson jetzt auch Mickey 17 gewesen, weil ich ihm jetzt tatsächlich auch viele Figuren abnehme, eine große Wandlungsfähigkeit unterstelle und da wirklich eine gute Zeit mit ihm hatte. Valentin, wie war es bei dir? Wie fandst du Robert Pattinson als Mickey 17 und 1 und 18 und 12?
Das waren für mich alle, ich mochte sie fast alle gleich gern, ja. Da möchte ich jetzt keinen von den verschiedenen Mickeys außen vor lassen. Nein, das gerade war ja eben der Witz des Films, muss man sagen, dass er dann Mickey 17 und Mickey 18 so als komplett unterschiedliche Charaktere spielt und das immer vollkommen nachvollziehbar, wobei, ja, da muss ich mich jetzt gerade selber so ein bisschen hinterfragen. Es wird ja auch dann nochmal gesagt, dass alle Mickeys ihre eigene Persönlichkeit hatten. Mhm. Da kann man sich ja schon so ein bisschen fragen, wie kommt das eigentlich zustande? Weil sie wurden ja nicht großartig unterschiedlich sozialisiert. Sie sind alle auf diesem Raumschiff aufgewachsen, auf genau die gleiche Weise, haben die gleichen Leute kennengelernt. Weil es war ja auch immer die gleiche Person sozusagen, bis es dann halt diesen Bruch gab. Und trotzdem, jetzt mal die Logik außen vor gelassen, Robert Pattinson hat das wirklich super toll gespielt. Und mit ganz viel, mit so einem richtig schönen, trockenen Witz. Und ja, war für mich fast das Beste am Film von den Schauspielern, ja.
Wie war es bei dir, Melanie?
Ich mochte ihn auch wirklich sehr, sehr gerne. Also ich finde auch den Witz, den er rübergebracht hat. Vor allem, der hat ja wirklich seine Stimme auf so eine ganz witzige Weise verstellt. Also ich war auch erstmal so irritiert, so, oha, spricht er jetzt den ganzen Film so? Aber ja, das gehört halt zu der Figur dazu und das fand ich auch wirklich toll. Was ich auch noch sehr interessant fand, wo wir gerade, also ne, wir haben gerade die Klonprämisse eigentlich angeschnitten, aber wo wir jetzt auch bei Mickey 17, bei Mickey 18 sind, eigentlich fand ich diesen Aspekt von dem Film richtig interessant, weil da kam auch wieder so eine moralische Frage ins Rollen. Was denn passiert, wenn wir wirklich zwei Versionen von derselben Figur haben, also von demselben Menschen haben und was wir dann als Gesellschaft da halt entscheiden, was wir mit diesen Leuten machen, weil ne, in dem Moment, wo halt der eine nicht mehr austauschbar ist, hat er ja genauso gut ein Anrecht zu leben wie halt der andere Klon, weil ne, die haben ja quasi so ihr Ablaufdatum dann überschritten. Und das fand ich eigentlich super interessant, darüber nachzudenken, so, ne, wer ist jetzt hier mehr wert oder eigentlich ist niemand mehr wert und jeder hat irgendwie so das Anrecht, dann halt weiterzuleben, weil ne, er bekommt halt neue Erinnerungen, neue Erfahrungen so und wie das dann auch rechtlich da bei denen geklärt wird und dass das unbedingt verhindert werden muss, eben aus diesem Grund. Ne? Das fand ich eigentlich, das war auch ein sehr, sehr schöner Aspekt, so der auch eben so ein bisschen moralische Fragen ankratzt. Das hätte man vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr machen können.
Mhm. Ich fand auch das sogar ganz geschickt konstruiert, wie das so gelöst wird, warum es diese zwei Mickeys nicht geben kann. Also da gibt es ja eine relativ, das muss man auch sagen, der Film hat so ein bisschen Exposition-Dump-Probleme. Also da gibt es ab und zu Szenen, bei denen du auch denkst, Mensch, wenn der Off-Kommentar jetzt nicht wäre und diese Erklärung doch sehr, sehr ausführlich ist. Also es geht jetzt nicht in Nolan-Gefilde, aber es ist schon manchmal etwas too much, wie ich finde. Aber gerade so diesen Aspekt, diese Expendables-Nummer, fand ich geschickt gelöst, muss ich sagen. Weil natürlich auch wieder diesen religiösen Aspekt so ein bisschen ja aufs Korn nimmt, dass also Klonen erlaubt ist, aber zwei von der gleichen Sorte, das geht da natürlich nicht. Valentin, du wolltest etwas sagen.
Ja, da wollte ich jetzt nicht ganz so viel ergänzen zu, nur da gibt es ja auch diese eine Szene, in der dann eine Rückblende stattfindet zu den ersten, diesen Multiples, also was passiert nun, wenn es tatsächlich einen unabhängigen Klon von einer Person gibt, die einen eigenen, die zwar die Erinnerung hat, aber die nun eben gleichzeitig existiert. Und das fand ich dann aus der Sicht eines Jurastudenten, der ich ja auch bin, sehr interessant, dass wo nun also diese ersten drei Multiples ziemlich grausame Verbrechen an Obdachlosen begehen, der Film oder Robert Pattinson fragt sich dann oft, ja, wie sollte man das denn dann lösen? Wie sollte man das dann strafrechtlich lösen? Wer sollte dann vor Gericht, wer sollte ins Gefängnis gehen? Der Film liefert darauf keine Antwort direkt. Und so wird der Zuschauer dann nochmal selber damit konfrontiert. Also das fand ich auch eine sehr interessante Überlegung, wie das dann gelöst werden soll. Ob nun einer, der das gleiche Genmaterial hat, für die Verbrechen des anderen herhalten soll. Ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen plump, wenn ich das so sage, weil hier eigentlich muss auch die Antwort lauten, nein, weil es keinen Sinn ergibt. Aber ich fand es gut, dass der Film das zumindest mal auch angekratzt hat, ja.
Ja, was er tatsächlich weniger ankratzt, als uns sehr plakativ damit zuzuschmeißen, ist diese Kolonialismus- und Kapitalismuskritik. Die Kapitalismuskritik haben wir, glaube ich, schon etwas ausführlicher behandelt. Aber wenn wir diese Wesen nehmen, die ja unter anderem Mickey 17 oder Mickey 17 dann in seinem im Trailer ja bekannten Einsturz in so eine Schneehöhle quasi das Leben retten. Da merkt man dann, finde ich, schon so, das hatte dann für mich durch dieses Kommunikationsproblem so ein bisschen Arrival-Vibes und gleichzeitig dachte ich, okay, da möchte der Film also hin. Also hier soll also so was wie moderner Kolonialismus und Ausbeutung und auch die ewige Angst vor dem Fremden ein bisschen thematisiert werden. Nur muss ich wirklich sagen, dass all diese tiefgründig angefangenen Diskurse wie diese Thematiken mich so ein bisschen verloren haben, weil ich das am Ende doch, wie ich das vorhin schon sagte, ich fand es da ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer eingetrichtert. Und mich hat dieser leicht beschwingte Anfang, den habe ich dann wirklich vermisst, weil die kritischen Töne nahmen zu und gleichzeitig fand ich die Kritik dann nicht so geschickt verpackt wie in anderen Werken von Bong Joon-ho und hatte so ein bisschen meine leichten Problemchen damit. Das Einzige, was mich ein bisschen bei der Stange gehalten hat, muss ich dann wirklich sagen, war diese Kombination zwischen Robert Pattinson und seiner weiblichen Hauptdarstellerin. Also diese Kombination mit Naomi Aki, die fand ich äußerst gelungen, weil die auch nochmal am Anfang so ein bisschen, also man muss dazu sagen, Mickey lernt auf diesem Trip eine Frau kennen, sie heißt Nasha und mit seiner Nasha möchte er sehr viel Intimes machen, die ist auch sehr, sehr zeigefreudig und sehr, sehr experimentierfreudig, was sexuelle Dinge angeht und im Laufe dieser Handlung, finde ich, zeigt auch Nasha unheimlich viele Facetten, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, da sind sehr große Wutausbrüche dabei, da ist ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden dabei, dass ich diese Figur, und das muss ich wirklich dem Film anrechnen, am Anfang dachte ich so, das wird so eine Love-Interest-Nummer und es war am Ende dann doch was ganz anderes. Es war deutlich tiefer, als ich es erwartet hatte und Nasha wird dann wirklich so eine vollwertige zweite Hauptfigur und es hat mir extrem imponiert, wie Bong Joon-ho das hier konstruiert hat. Melanie, die Frau in unserer Runde, wie war es bei dir mit Nasha? Wie hat dir die Figur gefallen?
Ich fand's so interessant, weil sie hat irgendwie, ich habe meine Meinung zu ihr ganz oft geändert, weil, also das zeigt ja irgendwie auch, dass sie komplex geschrieben ist. Weil erstmal dachte ich so, oh ja, voll schön, aber sie hat dann auch irgendwie, die ist auch echt tough, also ne, die traut sich da auch schon Leute dann auch mal zurechtzuweisen oder denen halt irgendwie ein Tablett über den Kopf zu ziehen, wenn die von denen genervt ist. Aber dann ist sie jetzt auch irgendwie dann doch nicht so pflichtbewusst, weil eigentlich ist es ja auch gar nicht erlaubt, intim zu sein. Das wurde lustigerweise dann nie richtig aufgeklärt, dass das ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, was die da machen. Aber ja, sie läuft dann doch mit so einem kleinen Augenzwinkern da auch durch die Welt und ist vielleicht auch nicht ganz abgeneigt, irgendwas zu nehmen oder sowas, ne? Ich war immer wieder überrascht von ihr, weil sie da doch, ne? Und dann am Ende kam aber dann wirklich dieser Gerechtigkeitssinn, den du gerade eben auch angesprochen hast, der kam dann richtig durch und auch, dass sie halt wirklich für das Richtige, also dass sie da aufweist, dass da gerade falsche Dinge passieren und dass sie dann halt wirklich auch für das Richtige kämpfen möchte und halt auch wirklich, wirklich sich richtig für Mickey einsetzt und da auch wirklich eine wichtige Figur für ihn ist und auch für seine Rechte einsteht, weil die meisten halt wirklich ihn so ein bisschen, also er ist wirklich so die unterste Person in der Nahrungskette gefühlt. Ne? Und das fand ich eigentlich wirklich schön. Sie hatte irgendwie diesen starken Charakter, aber auch diesen fürsorglichen Charakter. Und das schaffen Filme ganz oft nicht, bei Frauen gut zu verknüpfen, dass es auch noch glaubwürdig wirkt oder halt nicht zu sehr in eine Girlboss-Richtung geht oder zu weich ist. So. Also das fand ich eigentlich ganz gelungen.
Prima. Und wie war es bei dir, Valentin?
Ja, ich bin jetzt gerade schon wieder so ein bisschen dabei, meine eigene Meinung zu hinterfragen nach euren sehr klugen Ausführungen eigentlich. Ja, immer gerne. Ich fand ihren Charakter nun auch an sich facettenreich. Ich kann nur nicht so ganz sagen, ob ich ihre Wandlung immer ganz nachvollziehbar und immer so glaubwürdig fand. Es gibt dann zum Beispiel eine Szene, da ist sie nicht ganz sie selbst, da steht sie unter Drogen. Und dann verhält sie sich aber in der nächsten Szene wieder ganz komplett anders. Und diese Gegensätze, wo man ja vorher noch sagen kann, ja, sie stand unter Drogen, die haben sich für mich dann immer weiter gesponnen förmlich, sodass ich mir dachte, was für eine Intention verfolgt sie denn jetzt am Ende des Tages eigentlich? Und liegt ihr jetzt wirklich noch überhaupt was wirklich an Mickey 17 oder auch vielleicht an 18 oder nicht? Oder ist ihr das völlig egal? Also es war für mich irgendwie so ein sehr interessanter, aber doch irgendwie doch rätselhafter Charakter. Und Naomi Ecki hat das schon echt ganz gut gemacht. Ob sie jetzt die einzige gewesen wäre, wo du nun vorhin sagtest, Timo, ohne Robert Pattinson wäre der Film nichts für dich. Das jetzt mal auf Naomi Ecki gemünzt, so weit würde ich dann nicht gehen, dass ich jetzt nicht sagen würde, also wäre die Figur jetzt von einer anderen Schauspielerin verkörpert worden, dann würde der Film nicht funktionieren. Mhm. Das würde ich so nicht sagen, dass die Rolle schon funktioniert und auch gut gespielt wurde, aber für mich hat sie jetzt nicht so sehr herausgestochen, leider.
Ja, ich würde das auch sogar für Toni Collette nochmal unterstreichen wollen, die so als, wie du auch schon sagtest, die ist halt Ehefrau und spleenig und ist so ein bisschen in dem, ich finde so ein bisschen im Knives-Out-Modus, wo sie so ein bisschen überdreht, aber nicht komplett frei ist und ich habe mich lange Zeit gefragt, was ich mit dieser Figur der Ehefrau von diesem Kenneth Marshall anstellen soll. Und habe dann irgendwann einfach akzeptiert, dass sie halt so das schmückende, überdrehte Beiwerk des Ganzen ist. Bei einer anderen Figur, bei dem schon angesprochenen Timo, also Steven Jung, muss ich sagen, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also er ist dann ja so ein, man muss das ja wirklich in Anführungszeichen versetzen, Freund von Mickey, aber so richtig freundschaftlich ist er ja gar nicht. Er ist ja doch eher Egoist und die Figur selber von Steven Jung, der macht das schon ganz gut, nur fand ich jetzt bei beiden, wie auch bei Toni Collette, macht das Drehbuch mit den Figuren ein bisschen wenig, sodass ich da ein bisschen Fragezeichen am Ende hatte, was ich mit den beiden anfangen soll. Wie war das bei dir, Melanie? Gehst du
da
mit?
Ja, da gehe ich wirklich komplett mit. Also bei Toni Colettis Figur war ich auch die ganze Zeit, also wusste ich auch nicht ganz, wie ich konnte sie auch nicht ganz greifen, hatte ich das Gefühl. Und bei Steven Jüns Figur, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, ich finde, der war dann doch ein bisschen einseitig.
Ja, also irgendwie der Gag irgendwann, dass er eigentlich gar kein guter Freund ist, und damit macht auch dann, finde ich, der Film ganz wenig. Also auch so andere Figuren, die mal darauf hinweisen, so, weißt schon, was dein Kumpel da gemacht hat. Die Idee, die sie beide auf dem Planeten Erde haben und warum eigentlich ihre Flucht quasi auf einen fremden Planeten sein muss, ist ganz lustig gemacht, aber es ist auch halt ein bisschen plump. Da merkt man, dass sie beide eigentlich relativ einfältige Menschen sind, und nur, dass es halt bei Mickey deutlich ausgespielter und ausgeprägter wahrgenommen wird. Und Timo doch, finde ich, gewissen Egoismus vorlebt und da so ein bisschen hinten anstehen muss. Ja.
Wie war das bei dir? Ist so ein bisschen naiv eigentlich.
Ja, genau. Also der ist, ich würde sogar sagen, ein bisschen einfältig. Da ist wirklich eine gewisse Tumpheit dabei. Bei Timo merkt man so, der ist etwas, ja, ich weiß manchmal gar nicht, ob er seinen Freund nicht einfach abzocken wollte mit seiner Idee, dass jetzt Macarons die neuen Burger, also der neue heiße Scheiß auf dem Fastfood-Markt wird. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er nicht von Anfang an gewusst hat, was er da macht. Aber das macht der Film dann auch als Klammer gar nicht so richtig zu. Das ist auch in Ordnung. Valentin, wie ging es dir mit diesen beiden letzten Figuren, die ich noch so auf der Liste hätte, mit denen ich dann auch fertig wäre, was so Figuren angeht? Wie fandst du Timo und vor allen Dingen dann Toni Collette als die Ehefrau des, ja, Kolonialisten Kenneth Marshall?
Ja, vielleicht erstmal zu Toni Collette. Hatte ich, glaube ich, schon ganz am Anfang was gesagt. Ihren Charakter kann man eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, und das ist Soße. Wer den Film gesehen hat, wird es, denke ich, verstehen. So, das ist im Prinzip das Einzige, was diese Frau an Lebensinhalt scheinbar zu haben scheint. Ist eine sehr extrovertierte, überdrehte Persönlichkeit, die mit Mark Ruffalo zusammen dann für mich aber eigentlich schon wirklich toll funktioniert hat. So einfach als Duo, als Paar zusammen, haben die sich schon so die komödiantischen Bälle hin und her geworfen. Die hatten eine tolle Chemie, keine Frage. Das mochte ich. Ich kann sonst vielleicht nur noch sagen, man hat vielleicht so ein bisschen gemerkt, dass die Rolle vielleicht doch auf Tilda Swinton vielleicht auch für Tilda Swinton geschrieben sein mag. Mit der hat Bong Joon-ho ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet, in Okja zum Beispiel in einer Doppelrolle. Es mag so gewesen sein, dass das eigentlich vielleicht für Tilda Swinton geschrieben wurde, weil sie ja auch gerne mal so ein bisschen schrill aufdreht. Ja, das hat Toni Collette schon gut gemacht. Ja, muss man mögen am Ende des Tages. So, wenn man mit diesem Humor was anfangen kann, ich konnte mit dem Humor natürlich auch schon was anfangen, nur es zehrt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit und an den ernsthaften Themen, die der Film ja gleichzeitig auch aufmacht. So, und dann zu Steven Yeun, muss ich jetzt wirklich gestehen, an seine Rolle kann ich mich kaum noch so richtig erinnern. Er war nicht derjenige, der da an Bord des Raumschiffes mit Drogen dealt und dann beinahe in diesen Schacht geworfen wird, oder? Das war er doch nicht, oder?
Doch, das ist Timo. Okay. Timo ist der die Crew quasi mit seinem Stoff versorgt.
Okay, ja. Das war dann natürlich ein recht interessanter Moment, glaube ich, mich dran zu erinnern, so, weil ich kann mich jetzt so ganz dezidiert an diese Rolle nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass das natürlich schon ein spannender Moment an sich war, wenn dann da Mickey 17, Mickey 18 und eben Timo da diesen Konflikt haben, direkt an diesen Schächten, wo unten die Lava brodelt, und man sich schon die ganze Zeit denkt, okay, irgendeiner von den dreien wird doch da jetzt bestimmt unten landen. Das war vielleicht sogar noch der spannendste Moment an dem ganzen Film. So insgesamt hat der Film ja für mich ein bisschen so an grundlegender Spannung gemangelt. Und dieses Dreiergespann da in der Szene, das mochte ich. Viel mehr, fürchte ich, kann ich zu der Rolle jetzt gar nicht sagen. Die blieb für mich ansonsten, glaube ich, echt etwas blass.
Ja. Kann ich vielleicht was ergänzen? Jetzt kam jetzt gerade, wo du das mit Tilda Swinton meintest. Ich finde es halt auch interessant, so, weil, also, sie hat irgendwie in Okja und auch in Snowpiercer auch so eine ähnliche Rolle gespielt. Und diese Rolle jetzt erinnert auch wieder sehr an diese, ich sag mal, an diesen Archetype von Figuren, die er ganz, ganz oft in seinen Filmen hat. Und da finde ich, wird auch wieder dieses Problem klar, dass er.
So ein bisschen Heidi Klum-Vibes habe ich da irgendwie verspürt, muss ich sagen. Okay. Sorry,
die habe ich gar nicht gespürt.
War gerade eine ganz spontane Assoziation, aber red bitte weiter.
Ich finde, es gibt eine ganz interessante Szene, ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern, weil meine Sichtung ist ja schon wirklich etwas länger her, wo er etwas sagt und sie ihm quasi nochmal von hinten einflüstert und das ist eigentlich fast das Gegenteil von dem, was er gerade gesagt hat. Oder ist es eine Steigerung? Ich weiß nicht mal so. Ich fand das Verhältnis da in einigen Szenen so von der Dynamik her ganz interessant, dass man so immer das Gefühl hat, dass dieser große Anführer, dieser ehemalige US-Senator oder was er sein soll und dann jetzt hier dieser Kolonialist, der er ja geworden ist, der dann quasi so der starke Mann ist, aber am Ende irgendwie so seine soßenfanatische Frau dann doch irgendwie so die letzten Fäden doch noch zusammenhält und zieht. Und das fand ich so von der Dynamik der beiden her ganz spannend. Also den Aspekt von Toni Collettes Charakter, den mochte ich dann wiederum ganz gerne.
Der war auch neu. Also das auch ein neuer Aspekt, den er zu dieser Figur jetzt hinzugefügt hat, weil sonst ähnelt sie doch sehr so, es ist halt dieses karikaturhaft Böse, wo wir auch jetzt nicht so viel Hintergrund bekommen.
Ja, ansonsten, du hattest das ja auch schon gesagt, also ich finde, hier regiert immer Humor und grotesk Vorspannung, das heißt, es ist jetzt wirklich kein spannender Film, was dann natürlich am Ende für mich dafür gesorgt hat, dass sich wirklich die ein oder andere deutlich bemerkbare Länge eingeschlichen hat. Also ich finde, der Film müsste keine 137 Minuten lang sein, sondern man hätte ihn auch aufgrund seines ja dann doch eher im komödiantischen Bereich angesiedelten Genres, hätte man ihn deutlich unter 2 Stunden halten können, weil man dann am Ende doch unter anderem mit dieser sehr ausführlichen Erklärung auch, wie man jetzt das Problem beseitigen will, was also dieser Kenneth Marshall auf dem Planeten wahrgenommen hat, das zieht sich dann doch schon sehr lange. Gleichzeitig, das gebe ich dem Film wiederum, macht er einen runden Bogen um die Geschichte von Mickey 17 und Mickey 18. Das fand ich wiederum recht gelungen. Nur, und ich biege auch so langsam, es sei denn, ihr habt noch gleich ein paar Neuigkeiten. Ansonsten wäre ich nämlich für meinen Teil durch. Ihr habt es auch schon gemerkt, ich habe keinen Spoilerbedarf. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir noch spoilerlastig besprechen könnten oder müssten. Dementsprechend wäre ich soweit durch mit meinen Themen. Wie sieht es denn bei meinen beiden Mitstreiterinnen aus? Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt in Bezug auf Mickey 17?
Ja, mir stellt sich dann nach gesehenem Film so ein bisschen die Frage, nochmal bezogen auf die ganze Message des Films, die man jetzt in mehreren Sätzen zusammenfassen könnte, aber ja, also mir stellt sich so ein bisschen die Frage, ob Bong Joon-ho nicht vielleicht immer von der Message her, nicht von der Art her, aber von der Message her nicht vielleicht immer doch so ein bisschen das Gleiche erzählt am Ende des Tages, sich immer dann doch der gleichen Themen bedient. Er erfindet sich schon immer wieder neu, was die ganze Weise angeht, wie er so einen Film angeht. Jetzt kann man kann ja auch jetzt einfach Mickey 17 mit Parasite nicht so wirklich, also es gibt nicht sehr viele Ähnlichkeiten einfach zwischen den beiden Filmen. Aber sie versuchen dann, glaube ich, am Ende des Tages doch wirklich das Gleiche zu vermitteln. Nur der eine Film macht es für mich sehr viel besser, der andere Film für mich schwächer. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Bong Joon-ho jetzt immerzu dann dieser Stempel auch vielleicht aufgedrückt wird. Ja, das ist der große Kapitalismuskritiker Hollywoods. Und der schreibt nur so Sachen, wo es um Arm gegen Reich und weiß nicht, links gegen rechts oder was auch immer geht. Das kann natürlich dann schon so seine Marke sein. Nur ich glaube, der Mann kann noch viel mehr erzählen. Der kann noch viel verrückter freidrehen und noch viel mehr in die Tiefe gehen, was andere Sachen angeht. Wie seht ihr das?
Naja, das hat er eigentlich in seinen Filmen wie Another gemacht. Da war das Thema auch nochmal relativ anders. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein Film, der doch sehr in seiner Filmografie heraussticht. Und dann hatten wir auch The Host, der auch nochmal... Also ich finde, diese Filme gehen mehr auf so eine Familienthematik ein auch. Und Okja fand ich auch nochmal, natürlich, da spielt auch der Kapitalismus eine Rolle, aber da geht es vor allem auch sehr viel so um halt die, also um Tierschutz und um halt...
Das ist ja bei Mickey 17 dann am Ende irgendwo auch der Fall.
Genau, aber ich meinte jetzt, vor Mickey 17 hatte er doch schon recht unterschiedliche Filme. außer jetzt so Snowpiercer und halt Parasite, aber halt in unterschiedlichen Kontexten. Mhm. So, Snowpiercer war so diese Dystopie und Parasite ist die Realität, die gerade in Korea herrscht. So, das fand ich eigentlich, also hat einen krassen Realitätsbezug, während Snowpiercer ja mehr dieses Fiktive war. Aber ich stimme dir zu, ich finde, und das ist jetzt auch das, was ich mir jetzt letztendlich hier notiert habe, ich finde, letztendlich ist Mickey 17 eine Kombination von Snowpiercer, Parasite und Okja in seiner Message her. Natürlich, er bringt neue Aspekte rein, wie die Klon-Thematik oder auch diese Trump-Karikatur. Ich finde, die hatten wir jetzt in seinen anderen Filmen bisher noch nicht so wirklich. Aber ich finde doch von der Thematik her, dreht er sich schon im Kreis und hat jetzt in diesem Film speziell nichts Neues zu erzählen, weil diesen Aspekt von wegen, dass wir Tiere halt auch so ein bisschen, dass wir Empathie gegenüber Tiere haben müssen, der kam halt in Okja vor. Und diese Rangfolge in der Gesellschaft und auch diese Kapitalismus-Sache kam halt, wie gesagt, in Snowpiercer und Parasite vor. Also ja, da finde ich halt, also davor finde ich, hat er schon eine breite Filmpalette zu bieten von seinen Themen her. Oh, vor allem auch Memories of Murder war ja auch nochmal was ganz, ganz anderes. Ich vergesse den auch immer wieder. Das war ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer Film.
Ich habe den gesehen, aber kann mich nur nicht mehr so ganz an ihn erinnern. Ich würde nur noch sagen, Mother hat natürlich auch eine ganz andere Story so. Die lässt sich auch gar nicht vergleichen mit den anderen Themen. Da finde ich auch, dass diese Themen nochmal so ein bisschen durchscheinen. Mal sehen. Vielleicht wird er auch noch mal was völlig anderes machen und das dann auf eine ganz andere Weise.
Er hat eigentlich schon ganz gut gezeigt, dass er auch Thriller und Crime erzählen kann. Also das, finde ich, hat er mit Mother gezeigt und auch mit Memories of Murder. Vor allem den. Also den fand ich auch wirklich richtig toll. Ja. Und da hat er auch noch mal ganz andere Themen drin.
Und ich würde mir, glaube ich, für seinen nächsten Film wünschen, dass er wieder näher an die Figuren rangeht, dass er einfach nicht, ich finde, er macht sich hier bei Mickey 17 sehr leicht, indem er halt Karikaturen zeigt. Das sind für mich, vielleicht mit der Ausnahme von Mickey und Nasha, sind das für mich fast alles keine Figuren, sondern eher Karikaturen. Das passt zu einer Satire oder Grotesk sehr gut. Es nimmt ihr, finde ich, dann aber auch so ein bisschen was das Wort ist, das Menschliche. Deswegen fehlt mir das hier. Und das ist etwas, es ist wie so häufig, der Vorgängerfilm ist halt Bürde und gleichzeitig auch so eine Art von Last für ihn. Es wird viele geben, die sagen, das ist für mich kein Parasite. Und es ist auch ganz sicher nicht die Stärke, die Parasite ausmachte. Das ist neben der sehr starken Konstruktion der Geschichte, sind es einfach die, wie ich finde, zutiefst menschlichen Figuren, die dann diese Satire ja auch so bissig machen und auch so bitter am Ende. Das fehlt Mickey 17 tatsächlich, weil er dann doch, wie im Falle von Robert Pattinsons Mickey, hier auf eine eher tumbe, einfältige Karikaturfigur setzt. Und das ist so ein bisschen schade, wie ich finde. Das raubt so ein bisschen dem Ganzen so seinen letzten Funken, wie ich finde. Ich habe an anderen Orten oder an anderen Stellen mal gelesen, der Film sei zu überambitioniert. Das kann ich an der Stelle tatsächlich nicht teilen. Ich finde ihn gar nicht überambitioniert. Ich finde nur, ähnlich wie ihr beide, dass das da von seinem sonstigen Oeuvre gar nicht so viel Neues zu erzählen gab. Und deswegen ist das doch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht von der Ernüchterung sprechen, gerade so nach dem Kinobesuch dachte ich schon, Mensch, der war schmissig, der war gut. So im Laufe der Zeit merke ich so, wie sich das setzt. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, hat sich schon ganz schön wenig gesetzt, was hängen geblieben ist. Das gebe ich zu, der jetzt den Film vor knapp 2 Wochen gesehen hat. Da ist nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Weder was inhaltlich dabei ist, noch das, was die Bildsprache oder das Visuelle angeht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch meine abgebogene Conclusio zu Mickey 17. Lustiger Film am Anfang, sehr, sehr grotesk, aber am Ende des Tages, war okay, ist lustig, ist mir zu lang, aber für mich ist auch niemand, ich tue mir schwer, ob dieser Film, der ja in den USA ein R-Rating hat, bei uns läuft er mit einer Freigabe ab 12, ob der so seine 110, die er gekostet haben soll, wieder einspielen wird, ich weiß es nicht so recht. Es könnte vielleicht so ein bisschen der Lackmustest sein, ob Robert Pattinson tatsächlich komplett ins Kino zieht oder nicht. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich weiß nicht, wenn ihr ansonsten keine Aspekte mehr an Neuigkeiten habt, dann würde ich Melanie einmal fragen. Du hattest ja gesagt, das war so auf deiner Most Wanted-Liste schon deine Nummer 1. Konnte jetzt Mickey 17 diesem Erwartungsdruck quasi standhalten bei dir?
Also ich glaube, ich habe tatsächlich doch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ich glaube, mir hat er doch so ein bisschen, ich finde ganz oft bei Bong Joon-ho, da die können mich irgendwie ganz oft schockieren. Also ganz, ganz oft können die mich schockieren. Oder mich hinterlassen mit so einem Gefühl von, boah, krass. Also das hatte ich ja zum Beispiel bei Parasite und das hatte ich bei Mother auch. Das hatte ich bei Memories of Murder mit dem Endbild. Also da das Ende, das fand ich so phänomenal. Allein von der Bildsprache her. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Bildsprache, wo ich dir absolut zustimme. Ich kann mich auch an kaum große Szenen erinnern, wo die Bildsprache so krass herausgestochen ist, wie bei Parasite oder wie bei Memories of Murder mit der Endszene. Boah, die ist fantastisch. Die ist wirklich fantastisch, was er da halt auf die Leinwand zaubert. Oh, da war ich wirklich atemlos, als ich das gesehen habe. Und hier fehlt das wirklich richtig stark. Also ich finde, dieser Film ist ein bisschen lazy. Das ist jetzt ein kleines Statement, aber ich finde ihn so ein bisschen, ich weiß, dass er mehr kann. Das finde ich halt ist ein bisschen das, was ich schade finde. Ich frage mich jetzt aber andererseits auch, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Parasite jetzt so sein Film war. Also, dass das der Film ist, wo er jetzt als Regisseur so in die Geschichtsbücher eintauchen wird, dass das quasi sein Meisterwerk ist. Und natürlich ist Parasite auch für Südkorea einfach ein so wichtiger Film. Also, ne, er hat halt den Oscar gewonnen als internationaler Film. Er hat so viele Oscars gewonnen und hat auch so eine Barriere da gebrochen und hat halt Südkorea mehr so in den Diskurs gebracht, weil die haben ja schon immer richtig tolle Filme auch gemacht und jetzt wurde das einmal richtig anerkannt, dass sie schon so lange so tolle Filme machen. Deshalb, ich habe mir so die Frage gestellt, ob wir jetzt überhaupt immer wieder seine nächsten Filme an Parasite messen sollten oder halt nicht. Weil ich weiß halt nicht, ob er es halt, natürlich, ich finde, hier muss ich jetzt sagen, ich finde, er kann es besser und ich finde, er sollte noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, vielleicht einfach mal einen anderen gesellschaftskritischen Punkt abhaken jetzt als eben Kapitalismuskritik, weil das hat er jetzt, finde ich, oft genug gemacht. Ja, aber weiß nicht, vielleicht mal schauen. Also ich glaube halt, ich persönlich denke, er wird halt vielleicht eventuell nicht noch mal so einen Film wie Parasite halt schaffen, weil das ist halt irgendwie so sein Film gewesen. Und vielleicht sollten wir da so ein bisschen offen bleiben.
Valentin, wie ist dein abschließendes Fazit zu Mickey 17?
Ist es nicht schön, wenn sich drei Menschen fast 1:1 einig sind? Also was soll ich jetzt da noch groß hinzufügen? Mickey 17 ist ein wirklich spaßiger und ich finde auch wirklich visuell wirklich richtig gut gemachter Science-Fiction-Film mit an und für sich einem tollen Cast, der, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass die alle ziemlich viel Spaß am Set einfach hatten, muss man auch mal sagen. Der sich hier und da immer wieder ein paar schöne, interessante, moralische Gedanken auch traut, aber nie so ganz über die Grenzen mal geht und wie du vorhin sagtest, Melanie, nie so den großen Boah-Effekt auslöst. Ja. Ich glaube, das war kurz, aber vielleicht auch ganz treffend.
Ja, aber ich glaube, das tut auch uns allen dreien, wie auch unseren ZuhörerInnen ganz gut. Vielleicht nicht mit den allerhöchsten Erwartungen reingehen, nicht den neuen Parasite erwarten, sondern sich wirklich daran erfreuen, dass jemand auch Lust dazu hat. Denn wir alle drei sind uns, glaube ich, auch einig, Mickey 17 ist kein schlechter Film. Im Gegenteil, Mickey 17 ist sogar ein relativ guter Film. Er hat halt nur nicht so wahnsinnig wenig Schwächen, beziehungsweise so wahnsinnig wenig Angriffsfläche, wie es ein Parasite halt geliefert hat. Es ist ein deutlich zu langer Film, er ist sehr lustig, er sieht visuell einigermaßen in Ordnung aus. Er orientiert sich, wie ich finde, deutlich eher an Snowpiercer, auch was das Setting angeht. Ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Für mich war es doch sehr viel in Kulissen spielend und damit war das Visuelle doch ein bisschen eingeschränkt. Aber nichtsdestoweder, wer Lust hat auf einen unterhaltsamen Kinoabend, der soll sich gerne in Mickey 17 reintrauen. Es gibt zu wenig Filme von dieser Art und Weise, das muss man auch an der Stelle sagen. Wer also zum Beispiel auch mit Bong Joon-ho gar nichts bisher an Berührungspunkten hatte, der wird auch mit Mickey 17 sagen, Mensch, das ist ja eine wirklich bissige, groteske Satire und hat da sicher eine gute Zeit, wenn auch eine etwas zu lange Zeit, wie ich finde, im Kino. Das abschließend so ein bisschen, um auch die Wogen zu glätten, nicht, dass unsere Zuhörerinnen denken, Mensch, ihr könnt doch diesen Film nicht so verreißen. Das war hier kein Verriss, sondern es war einfach, wie sagt man so schön, beim Kochen, das war Meckern auf hohem Niveau oder auf sogar erhöhtestem Niveau. Ne? Wie immer, ist es ja so häufig so, dein letzter Film war ein Knaller, dann wirst du daran gemessen und das ist vielleicht dann auch insgesamt ja dann fast 5 Jahre nach Parasite oder 6 Jahre. Ist das dann tatsächlich vielleicht ein bisschen zu viel der Erwartungshaltung von uns allen gewesen? Naja, so ist es dann manchmal.
Mal sehen, was dann noch in 6 Jahren dann.
So ist es, genau so ist es. Und wenn ihr sagt, so was redet ihr da für einen Stuss, dann kommt doch einfach mal auf unseren Discord-Server, den wir seit einiger Zeit auch für unsere Community geöffnet haben. Diskutiert dort mit uns, vielleicht habt ihr Parasite und auch Mickey17 dann bald gesehen und sagt, Mensch, also das sehe ich ganz anders. Kommt da also gerne bei uns in den Austausch. Ansonsten weise ich gerne mal an dieser Stelle in der Abmoderation an Melanies Stelle oder auf Melanies Kanal hin, den ihr bei YouTube ja immer gerne sehen könnt. Dort findet ihr dann so schöne Formate, aktuelle Kinokritiken, wie auch immer das, was Melanie so nachholt im Laufe der Zeit. Bei uns beim Tele-Stammtisch erwartet euch jetzt in den nächsten Wochen einiges, wie immer, das kennt ihr ja. Unter anderem haben wir jetzt wieder die Best-of-Cinema-Reihe, wir haben ja bald Anfang März. Da könnt ihr also den Fargo-Podcast mit dem guten Sven und zwei seiner Gäste hören und genießen. Und ansonsten, ja, es ist so ein bisschen wie damals Franz Beckenbauer bei Premiere Word sagte, als ihm, glaube ich, Patrick Wasserzieher sagte, Franz, fünf Kanäle, Fußball, und der Franz sagte einfach nur, da kann man sich heraussuchen, ich finde es ideal. So ist es ja auch beim Tele-Stammtisch. Das ist eigentlich für alle was geboten. Valentin, am Ende natürlich an dich die Frage, wo kann man dich jetzt, du hattest gesagt, du hast wahrscheinlich Star Wars Recaps oder in Star Wars Folge hat man dich bei uns beim Tele-Stammtisch gehört, ist das richtig?
Ja, ich bin ja noch das jüngste Mitglied des Tele-Stammtischs, also sowohl vom Alter her, glaube ich, als auch vom Beitritt. Ja, also
es musste auch heute sein, es mussten zwei junge Küken diesen alten Sack hier kompensieren, das muss man jetzt mal sagen.
Ja, aber ich glaube, das haben wir, wir kriegen dich schon noch fertig, Timo, keine Sorge. Ja, wenn ich ein ganz klein bisschen Werbung für mich machen darf, dann mache ich das gerne. Also ich habe, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, Letterboxd unter dem Nickname Diabologe findet man mich dort. Ansonsten auch so privat dann bei Instagram und da nehme ich dann halt die Leute an, die mir gefallen, die mir sympathisch sind, alle anderen nicht.
Das Lackmustest für alle unsere Zuhörerinnen, ne? Also ja. Valentin sagt, nee, das ist leider nicht meine Kragenweite, das reicht nicht ganz, dann... Mal sorry, sehen. Ich habe heute kein Foto von Instagram. Das ist schön, das ist prima. Ansonsten, schön, dass du auch mal deinen eigenen Account geplackt hast. Das ist immer ganz wichtig am Ende. Ja, ansonsten sind wir soweit durch mit dem Programm. Wir gehen jetzt in the Büt und werfen Kamelle. Oder vielleicht in gehen wir Kölle. Auch nach Hause.
Im Jut und Kölle, so
nicht. In Kölle. Ich sag, Alaf, es hätte noch immer Jod gegangen. Der Valentin hat das zweitletzte Wort und der Melanie, der alte Funke-Mariechen, hat das Schlusswort. Ich sag schon mal Tschüss und auf Wiedersehen.
Ja, dann sag ich mal auch Tschüss und feiert schöne Karneval oder wie das auch immer bei euch heißt. Ich komme jetzt auch aus dem Dialekt nicht mehr so richtig raus. Macht's gut und alles Gute.
Ciao.